there was something missing.
John.
Yes, Mary.
John, what's happening?
I think we both know, Mary.
It's just that we don't have...
Exactly. There's this awful gap in our lives just because we don't have...
The first viewing of a motion picture.
Welcome
to Movie Virgins.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Movie Virgins. Mein Name ist Kühne und heute habe ich den lieben Marcel bei mir zu Gast. Hallo Marcel.
Moin Kühne, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Also ihr habt ja den Titel alle schon gelesen. Heute habe ich die Regeln etwas anders bestimmt als normalerweise, weil heute möchte ich gerne über einen Film sprechen, der mir sehr am Herzen liegt und habe mir für die heutige Folge jemanden gesucht, der diesen Film bisher noch nicht gesehen hat. Und Marcel, da kamst du gerade richtig.
Ja, meinst du? Ja, stimmt tatsächlich. Ich hatte den Film vorher auch noch nicht so... Ja, nicht komplett gesehen. Ich kannte Ausschnitte davon oder so ein paar Bruchstücke aus dem Fernsehen. Aber als du gefragt hast, wer möchte, ich habe mich sofort gemeldet und habe gesagt, ja, ich mache das, ich möchte gerne. Und dann habe ich mir den Film sofort nochmal angeguckt, also richtig angeguckt.
Also du erfüllst mir damit wirklich einen sehr, sehr großen Wunsch. Meine Meinung kann ich schon mal spoilern. Für mich ist Raya M. einer meiner absoluten Guilty Pleasure Filme. Und bisher hatte ich noch nie die Möglichkeit gefunden, das in irgendeinem Format anzusprechen. Und deswegen für alle regelmäßigen Zuhörer und Zuhörerinnen, heute ist es ein bisschen anders. Ich weiß, dieser Film hat keine große Genre-Relevanz. Ich weiß, er ist kein Klassiker. Aber das ist mir heute vollkommen egal, weil ich einfach Bock habe, über den Film zu sprechen und einfach Bock habe, mit dem Marcel das alles einfach mal so ein bisschen durchzugehen.
Ah, sehr gerne. Ich freue mich so drauf. Das wird schön. Das wird eine schöne Folge. Hoffentlich.
mit absoluter Sicherheit. Für die Zuhörer, die dich nicht kennen, wo kann man dich denn hören? Also du bist ja kein Unbekannter im Podcast-Game.
Oh, das sagst du einfach so. Ja, also ich habe insgesamt 3 Podcast-Projekte, die ich betreue. Mein längster Podcast ist die Abteilung Verpeilung. Das mache ich mit insgesamt 3 Freunden zusammen. Da reden wir über alles Mögliche, was uns gerade bewegt und was uns interessiert. Filme, Musik, das, was wir persönlich erlebt haben. Es geht um x-beliebige Sachen. Denk dir was aus und wir sprechen bestimmt irgendwann mal drüber. Daraus abgeleitet hat sich dann mein zweiter Podcast. Das ist Schelle links, Schelle rechts. Das mache ich mit meinem Verpeilungskollegen Nico zusammen. Weil wir wollten mal bei der Abteilung Verpeilung über die Bud Spencer und Terence Hill Filme sprechen. Und wir sind dann aber zu dem Schluss gekommen, das kannst du nicht in einer Folge schaffen. Das wird nichts. Du kannst die ganzen Kultsprüche, die ganzen Kultfilme nicht in eine Folge und auch nicht in 2 Folgen packen. Und aus dem Grunde haben Nico und ich gesagt, wir machen da so einen kleinen Ableger draus, so ein kleines eigenes Projekt. Und haben in der ersten Staffel dann über die gemeinsamen Filme und auch über die bekanntesten Einzelprojekte von Spencer und Hill gesprochen. Mittlerweile sind wir in der 2. Staffel und vielleicht sogar schon in der 3. Staffel. Müssen wir mal gucken, wie wir das aufteilen. Und nach den Spencer Hill Filmen haben wir dann gesagt, wir machen trotzdem weiter, auch wenn viel erzählt wird. Und da haben wir uns dann auf Actionfilme spezialisiert, in denen es mehr um Schlägereien und um Kloppereien eben geht. Und weniger um das typische Geballere, also weniger Schießereien, weniger Explosionen. Und mein Podcast Nummer 3 sind die Rückspulhelden. Das ist ein Film- und Musik-Retro-Zeitreise-Podcast. Alle 2 Wochen kommt da auch eine Folge raus. Liebe Grüße da an Doc und Einstein. Und ja, also das ist auch, wie ich gesagt habe, immer im Wechsel. Immer ein Jahrgang. Eine Folge gibt es um Musik und die andere Folge dann um Filme und Serien.
Ich gebe jetzt zu... Ich habe ein befreundeter Podcast aus der Schweiz, Grüße gehen raus, Bodo, bei dem ich schon häufiger zu Gast war und den ich auch hier in dem Movieverse schon häufiger begrüßen durfte, hat vor 2 oder vor 3 Jahren festgestellt, dass ich bis dato noch keinen einzigen Bud Spencer und Terence Hill Film gesehen habe und hat mich dann zu sich eingeladen, wo wir dann tatsächlich... In der Schweizer Ausgabe der Movie Virgins dann über die rechte und linke Hand des Teufels und sie nannten ihn Trinity gesprochen haben.
Ja, sehr schön. Wunderbar.
Und tatsächlich, und auch da Grüße gehen raus an meine Liebste zu Hause, die ist großer Fan der Bud Spencer und Terence Hill Filme und hat mich dann wirklich auch so ein bisschen dort eingeführt. Die hatte, oder die, ihre Mutter hatte so eine große Terence Hill und Bud Spencer Box und die hat uns dann einmal ausgeliehen und wo wir dann, glaube ich, 12 oder 13 Filme dann rausgeguckt haben und jetzt bin ich auch ein bisschen im Thema.
Ah, das ist doch schön, wenn man solche Kultfilme dann auch das erste Mal so richtig noch sehen kann. Da beneide ich auch viele andere Leute drum. Also wenn die sagen, okay, ich habe jetzt diese Filme noch nicht gesehen, ich kenne den noch nicht, dann bin ich dann doch immer so ein bisschen neidisch. Oh, den Film noch, das zum ersten Mal gucken. Ja, das ist schon schön. Auf der anderen Seite denkt man sich dann auch, was? Kennst du nicht? So was aber auch. Ich will mich da aber nicht zu weit rauslehnen. Es gibt auch so viele Kultfilme, die man eigentlich gesehen haben muss und die kenne ich bis heute nicht. Also ich bin da mal lieber ganz still.
Meine Watchlist ist noch so lang und wie viel ich eigentlich nicht gesehen habe.
Ja.
Ich glaube, ich werde es auch in meinem Leben nicht mehr schaffen, aber man arbeitet ja noch dran.
Ich habe mir das so ein bisschen als Neujahrsvorsatz genommen. Das ist das erste Mal, dass ich mir Vorsätze fürs neue Jahr gemacht habe, dass ich gesagt habe, ich will von meinem Pile of Shame regelmäßig einen Film abhaken können.
Soll ich dir was sagen?
Bitte?
Ich habe so eine Watchlist auf Letterboxd, wo ich immer, wenn ich irgendwelche Filmtipps bekomme oder so, die einfach draufsetze und teilweise auch gar nicht mehr weiß, wer mir das empfohlen hat oder warum der da draufsteht. Und ich hatte jetzt die letzten 2 Monate etwas Zeit und habe gesagt, ach, weißt du was, wenn du das jetzt nicht machst, dann gar nicht. Und dann habe ich mal angefangen, die Watchlist so ein bisschen abzuarbeiten. Und ich kann dir sagen, ganz so geil ist es gar nicht immer.
Ja, habe ich vor kurzem auch so eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ja, doch. Auch so im Zuge der Recherche, zum Beispiel für die Rückspulhelden, da habe ich eine ganze Menge Filme geguckt. Da dachte ich mir, die Zeit hättest du auch anders investieren können.
Ja, der Klassiker.
Gut.
Bevor wir über Rare M sprechen, habe ich noch mal so 2 Fragen generell. Wir fangen mal mit der einfachen an. Thema Film generell. Wo kann man dich dort einordnen? Was ist so deine Lieblingsgenres? Und jetzt im Hinblick natürlich auch auf Rare M, bist du auch bereit, mal so ein klassisches B- oder C-Movie zu gucken und hast damit deine Freude?
Also so ein bevorzugtes Genre, wenn ich eins habe, würde so ein bisschen in die Richtung Action-Komödie gehen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Also ich bin jetzt nicht so der ganz große Fan von Horrorfilmen. Klar, es gibt eine ganze Menge gute davon. Aber wenn, dann bin ich dann doch eher in Sachen Comedy oder Action unterwegs. Es darf gerne schwarzen Humor haben. Es darf abgedreht sein. Es darf auch gerne makaber sein. Alles in Ordnung. Also ich glaube, da findest du mich am ehesten. Und was B- und C-Movies angeht, immer gerne. Ich liebe zum Beispiel auch richtig schöne, schlechte Trash-Filme. Das ist auch, Guilty Pleasure kann man eigentlich schon dazu sagen. Ja, das gefällt mir auch immer wieder gut. Teilweise finde ich sogar diese B- und C-Movies von der Story her etwas besser als diese großen A-Lister-Blockbuster, finde ich jedenfalls.
Dieses Verschlankte beispielsweise gefällt mir daran sehr, sehr gut.
Ja, genau, das ist dann nicht so aufgeblasen, das ist dann wirklich mehr direkt von A nach B, also du kommst direkt ans Ziel, ohne dann noch irgendwelche großen Umwege zu fahren. Das ist schon ziemlich angenehm. Dann kann auch mal so ein Krache innerhalb von 80 Minuten erzählt sein, während, ich sag jetzt mal, Michael Bay das auf 180 Minuten ausdehnen würde, zum Beispiel. Also nichts gegen ihn, nichts gegen seine Filme, aber es geht auch etwas weniger aufgeblasen.
Die gute alte Zeit. Nee, ich vermisse ein bisschen die Zeit, als ich eine gute Geschichte tatsächlich noch so in schlanken 90 bis 100 Minuten oder sowas erzählen konnte und nicht, dass man noch irgendwelche Abzweigungen nehmen muss und sagen muss, ja, aber hier gibt's doch mal einen Subplot und da müssen wir aber nochmal was dran bedenken. Und ach ja, das könnten wir auch noch einstreuen und so. Nee, bin ich voll und ganz bei dir. Weil heute Stephen King ja eine wichtige Figur sein wird bei der Filmbesprechung, würde mich auch nochmal interessieren, wie stehst du denn zu Stephen King generell? Fan oder nicht unbedingt die Leseratte oder wie sieht's da bei dir aus?
Oh, also gelesen habe ich jetzt nicht so viel von ihm. Ich kenne eher die Verfilmungen oder einige seiner Verfilmungen. Zu meiner Schande S zum Beispiel habe ich bis heute nicht gesehen, das kenne ich nicht. Aber Stand By Me zum Beispiel, das war das erste Mal, dass ich mit Stephen King überhaupt irgendwie in Verbindung gekommen bin. habe ich mir auch nur gedacht, Moment, der ist doch eigentlich eher für Grusel und Mystery, Horror und sowas bekannt. Und dann so eine Art Jugendfilm dann da doch ja rauszubringen, also ne, aufgrund seiner Vorlage natürlich. Also das hat mir dann doch schon sehr, sehr gut gefallen. Shining ist ja auch von ihm geschrieben. Was war denn das noch? Ach ja, natürlich, hier Misery ist ja, ja auch seine toll. Verfilmung. Toll. Und ja. den habe ich sogar im Englischunterricht damals gesehen. Und der hat mir richtig gut gefallen. Der hat mir echt gut gefallen. Also im Großen und Ganzen finde ich schon, dass Stephen King wirklich tolle Geschichten schreibt. Also der hat ordentlich was im Kopf. Und viele seiner Verfilmungen, doch, kann man sich auf jeden Fall angucken. Kann man uneingeschränkt empfehlen.
Ja, sehe ich ähnlich. Also ich mag ihn als Schriftsteller. Ich habe tatsächlich auch alle Bücher von ihm und ich glaube auch fast alle gelesen bisher. Bin großer Fan. Aber um jetzt vielleicht mal kurz in den oder so langsam mal in den Film reinzuspringen. Stephen King hat sich ein einziges Mal in seiner Karriere überlegt, er würde auch gerne mal Regie führen.
Ja.
Und hat sich seine Kurzgeschichte Trucks oder im Deutschen Lastwagen ausgesucht und hat damit dann 1986 den Film Raya M gedreht. Das Drehbuch geschrieben von Stephen King. Die Kurzgeschichte sowieso, also das Drehbuch wurde ein bisschen abgewandelt und directed by Stephen King. Und ich möchte gerne ein Zitat vorlesen, bitte, bevor wir einsteigen, was ich in meinem Mediabook von Raya M gefunden habe. Ich war während der Produktion völlig zugekokst und wusste nicht, was ich tat. Raya M, es begann ohne Warnung, ist ein Film für Trottel, die schlechteste Adaption meiner Arbeit. Zitat, Stephen King, Drehbuchautor und Regisseur. Das ist der Film, über den wir heute sprechen.
Ja, gut. Also der Autor und der Regisseur, der steht zu seinem Werk. Gut.
Definitiv. Und erstmal, ich fasse mal kurz zusammen, worum es in Raya M geht. Das ist schnell erledigt. Aus Gründen, die angedeutet werden, aber nicht genauer erwähnt werden, ist es so, dass alle elektronischen Geräte und auch alle Lastwagen, die auf der Welt existieren, ein Bewusstsein und ein Eigenleben entwickeln und anfangen, auf die Menschheit loszugehen. Und eine Gruppe von unterschiedlichsten Menschen, die auf unterschiedlichsten Wegen in einem Truckstop, im Dixie Boy landen, versuchen sich dann eben gegen die Trucks zu wehren und versuchen, Ausweg aus dieser Situation zu finden.
Ja.
Marcel, jetzt die alles entscheidende Frage. Ich habe vorhin schon mal angemerkt und werde wahrscheinlich auch noch genauer erläutern, warum dieser Film für mich ein absoluter Guilty Pleasure ist. Auch wenn ich diesen Begriff Guilty Pleasure gar nicht mag. Aber ich habe mein Problem damit, dass ich mich schuldig fühlen muss, weil mir irgendwas gefällt. Also das ist mein einziges Problem. Also
ja, okay.
Ne, ich denke mir einfach, wenn mich irgendetwas abholt, dann ist es ja meine Sache. Und wenn es mich eben unterhält, dann habe ich ja eigentlich alles richtig oder dann hat der Film alles richtig gemacht. Und dann kann mir auch eigentlich egal sein, was andere sagen. Und umgekehrt ist es ja genauso. Deswegen finde ich den Begriff etwas ungünstig, habe aber noch keinen eigenen anderen Namen dafür gefunden irgendwie.
Ja, verstehe ich. Bin ich voll und ganz bei dir.
Ohne zu viel ins Detail zu gehen, wie hat dir Raya M, es begann ohne Warnung, gefallen?
Ich fand den wirklich gut. Also ich mochte den.
Danke.
Aufgrund seiner Art. Mir hat der einfach gefallen. Ja.
Toll. Dann habe ich genau den richtigen Gesprächspartner ausgewählt.
Ja.
Man muss kein Geheimnis draus machen. Also bei einem Budget von 9 Millionen hat er am Boxoffice weltweit gerade mal 7,4 Millionen eingespielt. Stephen King hält selber für die schlechteste Adaption überhaupt irgendeines Buches oder einer Kurzgeschichte von ihm. Und ich sag mal so, in der Allgemeinheit kommt Raya M, zumindest bei Kritikern, auch nicht wirklich gut weg. Was bestimmt auch Gründe hat, die ich nachvollziehbar finde.
Mhm, okay.
Ich finde allerdings diese Einfachheit und dieses Dumme an diesem Film, ich finde es so herrlich. Es ist, er versucht mir gar nicht erst irgendwie klarzumachen, warum irgendwas ist. Ich habe endlich mal wieder einen Film, der nicht versucht, das auf eine psychologische Art und Weise zu erklären und zu sagen, ja, aber eigentlich stehen die Lastwagen ja für das Unterbewusstsein in jeder Person selber. Und nee, da ist ein LKW und der tötet Menschen und damit ist die ganze Sache erledigt.
Ja, das ist mal wirklich so anderthalb Stunden Berieselung, ne? Da nicht groß nachdenken, genießt einfach den Film. hau dich auf die Couch und lass einfach laufen. Ist vollkommen in Ordnung. Und so muss das auch sein. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, mir hat er gefallen. Ich finde den einfach so wirklich sehr unterhaltsam.
Aber wie kam es denn jetzt in all den Jahren? Du hast ja gesagt, du hattest da schon mal Szenen draus gesehen. Du hast teilweise im Fernsehen was davon gesehen. Also wenn ich mich richtig erinnere, das war so ein klassischer Vox-Film. Der lief, glaube ich, immer irgendwie auf Vox, warum auch immer.
Kann sein, ja.
Wie kam es denn, dass du bisher einen Bogen um diesen Film gemacht hast?
Der ist mir einfach irgendwie immer wieder aus dem Gedächtnis gefallen. Also ich wusste zwar immer wieder mal, es gibt den Film, ja, aber dann bist du auch wieder von anderen Sachen abgelenkt worden. Du hast ihn immer wieder mal vergessen. Aber mir ist der aus dem Grunde auch in Erinnerung geblieben, weil ich eben ein sehr, sehr großer AC/DC-Fan bin. Und weil die natürlich den Soundtrack dazu beigesteuert haben, dachte ich mir, alles klar, irgendwann musst du dir den Film mal in aller Ruhe angucken. Na, ich habe es dann jetzt auch getan vor kurzem. Und gefällt mir. Musik, Story, alles gut.
ich kann es verstehen. Und was mir eben daran auch sehr, sehr gut gefällt, ist die Tatsache, diese Kreativität, die da drin ist. Also ich hätte gerne noch mehr Wahnsinn gehabt. Also wenn Stephen King sagt, er war zugekokst, als er das Drehbuch geschrieben hat und als er den Film gedreht hat. Ich finde, man merkt es, weil spätestens, wenn ein Getränkeautomat Kinder tötet, indem er Cola-Dosen auf sie beschießt, dann denke ich, ich gucke mir das wirklich an und denke mir, okay, also das habe ich noch nie gesehen. Oder dass Rasenmäher dann selbstständig hinter Leuten herfahren und die töten wollen. Und eben auch, dass sich dann die Lastwagen da selber, diese Kreativität dahinter und die Idee dahinter, ich finde das so schön. Und er schafft es für mich persönlich eigentlich auch immer wieder was Neues zu bekommen. Immer wenn man gerade sagt, jetzt so langsam bin ich das Ganze so ein bisschen überdrüssig, dann kommt er wieder mit irgendwas Neuem oder hat eine neue Bedrohung dann plötzlich da. Mhm. Und deswegen finde ich den sehr, sehr kurzweilig.
Ja, er zieht die ganzen Handlungsstränge oder die ganzen Szenen nicht unnötig in die Länge, ne?
Ja, also, genau. Und es ist dann eben so ein kurzer Einschub und dann ist es auch schon wieder vorbei und dann guckt man sich im Hintergrund dann irgendwelche Bilder an. Also ich fand ja auch diese Szene sehr, sehr schön, wenn der Junge durch die Straßen fährt und dann die ganzen Mordopfer sieht, wo auf einmal ein Föhn bei der einen um den Hals ist, wo du dir dann eben ausmalen kannst, was dort passiert ist. Oder du siehst dann irgendwo Leichen liegen und so. Und mir gefällt dieses Suchen daran sehr, sehr gut. Diese, was könnte da passiert sein? Und dann habe ich schon im Kopf irgendwie so einen neuen Film, der mir persönlich dann sagt, das ist da dann bestimmt auch passiert. Das wäre auch cool, wenn man das gesehen hätte.
Ja. Ja, stimmt. Stimmt.
Und ich glaube, das ist wirklich so der Punkt, gerade diese Kreativität an sich, das ist natürlich, also ich glaube, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass das alles erstmal relativ dumm ist.
Nö, keine Diskussion, das stimmt. Ja, es ist alles sehr überspitzt dargestellt, sehr comichaft und du merkst auch, der Film selber, der nimmt sich einfach nicht ernst. Stephen King hat den Film, also wie du schon sagtest, er hat ihn ja unter Drogen wirklich nicht nur geschrieben, sondern wahrscheinlich auch geführt, also auch Regie geführt. Also deswegen kannst du das auch alles nicht so bierernst nehmen und auch nicht so sehen. Und das spiegelt sich auch im gesamten Film wieder. Es ist einfach eine stark überzeichnete Satire oder geht vielleicht sogar schon, ist schon aus dem Komödiengenre raus, geht schon in Richtung Horror oder Thriller, aber du weißt trotzdem, es ist die ganze Zeit so ein Augenzwinkern in jeder Szene.
Ja, das, stimmt. Du hast vollkommen recht.
Das macht es halt so charmant. Das macht diesen Film auch einfach so gut.
Also mich hätte ja tatsächlich interessiert, ich hätte ja gerade schon gesagt, ich bin großer Fan seiner Werke und habe auch eben die Kurzgeschichte gelesen und die lässt zum Beispiel diesen satirischen Teil komplett außen vor. Also da sind es nur die Lastwagen, die dort eben fahren. Wir haben eben diese Gruppe in dem Truckstop, die dort gefangen sind und die dann eben von diesen LKWs angegriffen werden, bis die dann eben die Nachricht bekommen, ey, tankt uns auf, und dann so ein pessimistischer Blick in die Zukunft zu sagen, ja, wie lange stehen wir denn jetzt hier, wie lange sollen wir das denn machen? Da ist wenig Augenzwinker drin, in der Kurzgeschichte zumindest. Und ich weiß nicht, was mir besser gefallen hätte. Wie ist es da bei dir?
Oh, ja, also ich habe die Geschichte leider nicht gelesen, aber wenn du sagst, dass da diese Satire oder komplett fehlt und dass das eigentlich eine ziemlich ernste Grusel- oder Thriller-Geschichte ist, Ich glaube, ja, ich kenne nur die eine Seite und es ist jetzt schwierig für mich, also jetzt zu sagen, es wäre es besser gewesen, da doch mehr auf die ernste Schiene zu setzen. Schwer zu beantworten. Also
ich bin mir nicht sicher, ob es in filmischer Sicht auf Ernst funktioniert hätte.
Nee, höchstwahrscheinlich nicht. Weil
diese ganze Prämisse ja schon irgendwie relativ albern ist, ne? Und
ja, stimmt. Ich glaube, das hätte dann den Film dann doch unnötig in die Länge gezogen und dann wäre vielleicht auch nicht so ein Kultstreifen geworden, wie es dann doch am Ende über die Jahre dann doch wurde.
Ach, schön. Also würdest du tatsächlich auch schon sagen, dass Rare M irgendwo so einen gewissen Kultstatus hat in seiner fast schon absurden Schlechtigkeit?
Ja, eigentlich schon. Alleine auch schon durch den Anführer der Trucks, durch den Goblin, den Green Goblin.
Ja.
Weil, gut, ist natürlich ein Spider-Man-Bösewicht, aber gerade weil der jetzt in einen Stephen King-Film mit eingebaut wurde, das ist einfach so ein Symbolbild des Films geworden, finde ich jedenfalls. Und das ist so ein Eye-Catcher auch in der Videothek zum Beispiel oder auch auf den Filmpostern meinetwegen. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob der da zu sehen war, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber das ist für mich dann auch so ein Punkt. Du hast da dieses merkwürdige Viech, was dich angrinst. Das zeigt eine Bedrohung und ist allerdings auch nicht so gruselig gemacht, sondern auch eher wieder lustig. Und dann denkst du dir, ja, geht in Horror, geht in die Satire, geht in die Komödie. Es passt alles irgendwo zusammen. Also ich finde, alleine durch diesen Goblin zeichnet sich der Film dadurch aus, dass das ein B-Movie ist, dass das einfach nur so ein Popcorn-Relax-Kino-Film ist.
Ja, also diese klassische, wenn das jetzt unser alter Kollege Pascal hört, der hat mich mal für diesen Satz gehasst. Aber ich sag, das ist so ein klassischer Film, ich gebe mein Gehirn ab und hole es mir nach dem Film wieder. Und ich kann mich noch an eine Diskussion mit ihm erinnern, wo er sagte, ach, man muss immer mitdenken bei einem Film, was soll das sein, wenn man, nee, aber das ist wirklich so ein Ding, ich guck's mir an und versuche meinen Spaß dabei zu haben.
Ja.
Und ja. Es ist ein, was mir persönlich nicht gefällt, ich weiß nicht, wie es da bei dir ist, aber diese Idee, dass offensichtlich die Maschinen wegen dem Kometen ein Eigenleben führen, gefällt mir nicht so sehr. Also ich hätte lieber, ich hätte lieber gar keine Erklärung gehabt, wenn es nach mir ginge.
Ja, also ich finde das gar nicht, also ich persönlich finde das gar nicht so schlecht, weil es hätte für mich, also wie ich gesagt habe, ich kenne die Geschichte ja eigentlich auch gar nicht. Mhm. Und wenn du jetzt komplett unvoreingenommen an den Film rangehst und überhaupt nicht weißt, warum drehen die ganzen LKWs durch, warum drehen die ganzen elektrischen Geräte durch, dann denkst du dir, was soll das? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Also im Alltag würde sowas ja auch nicht passieren wollen oder passieren können. Da finde ich das schon gar nicht so schlecht, dass du dann irgendwie so diese kosmische Strahlung so als Schuldigen ja vorstellst oder einführen kannst. Also finde ich so nicht schlecht. Es wäre, glaube ich, schlimmer gewesen, wenn sie da die ganze Zeit in jedem zweiten Satz irgendwie davon gesprochen hätten. Gut, es wurde ja immer wieder mal erwähnt, dass es irgendwie mit dem Kometen zusammenhängt, allerdings auch nicht von jedem und auch nicht so oft. Und also ich fand das okay. Ich fand das ganz ehrlich gesagt okay.
Ja, verstehe ich, aber mit deinem Ansatz, ich verstehe das voll und ganz. Was mich jedes Mal raushaut, ist ja dann nochmal die letzte Einblendung, weil an sich hast du ja vollkommen recht, es wird gesagt, okay, wir sind in diesem Schweif von dem Kometen Rare M. Und deswegen passiert das alles. Ja. Und ich finde diese letzte Einblendung, ich finde das so blöd, wenn dann noch gesagt wird, ja, und in dem Schweif, da war ein UFO und Russen haben mit einem Wettersatelliten das abge...
Ja.
Oh, komm. Also das war wirklich gar nicht notwendig.
Da habe ich mir auch wirklich nur gedacht, ehrlich, Leute, so erklärt ihr das? Okay, gut, zum Glück ist der Film zu Ende.
Dann lass es einfach weg.
Das ist ungefähr so, als hättest du jetzt irgendein Kunstwerk fertig, also ob es jetzt gut oder schlecht ist, ist ja scheißegal, aber ob du da jetzt irgendwie ein Bild gemalt hast, machst deine Unterschrift drunter und denkst dir, ja, jetzt bin ich fertig, jetzt drücke ich nochmal mein Kaugummi direkt in die Mitte. So.
Ja, genau. Weil das bestimmt alle haben wollen. Also alle wollen dieses Bild ausschließlich nur dann haben, wenn noch ein Kaugummi in der Mitte hängt. So.
Ja, also das hätte man jetzt nicht, das wäre nicht nötig gewesen. Aber gut.
Nee, also gut. Also ich denke mir immer, weißt du, das passiert in der letzten halben Minute oder sowas. So, ja, dann sollen sie da diese Textanblendung machen, dann ist das eben so.
Ja, genau. Ja. Kann natürlich auch ein Hinweis nochmal darauf gewesen sein, dass, wie wir schon gesagt haben, dass der Film sich gar nicht wirklich ernst nimmt. Oder war ja noch zu Zeiten des Kalten Krieges, vielleicht wollte man den Russen auch nochmal einen reinwürgen. Obwohl, die haben ja sozusagen dann die Welt gerettet, indem sie dann mit dem Wettersatelliten das UFO abgeschossen haben.
ja, stimmt. Die Russen als heimliche Helden der Welt dann in dem Fall sogar. Also,
dann hätte man ja sofort eigentlich auch sagen müssen, oh, der Stephen King steht auf der Seite des Kommunismus. Das müssen wir boykottieren. Das geht ja gar nicht. Nein.
Auch eine interessante Theorie.
Na gut.
Wir hatten im Vorgespräch gerade, du hast ja den Film, und ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. Ich meine, der steht frei zur Verfügung auf YouTube.
Mhm, genau.
Wo man sich den auch, glaube ich, in sehr, sehr passabler Qualität angucken kann. Weil ich kann so viel sagen, die Disc zu bekommen ist gar nicht so einfach. Also mittlerweile also auf jeden Fall das Mediabook, was ich zu Hause habe, und das ist, glaube ich, auch die einzige Blu-ray-Veröffentlichung mit deutscher Tonspur, ist out of print, und bei der DVD bin ich mir auch nicht so ganz sicher, wie es da noch aussieht. Aber er steht auf jeden Fall frei auf YouTube zur Verfügung. Und wir hatten im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, wo du noch sagtest, ich weiß nicht, ob der ungeschnitten war. Mhm. Lass uns ein bisschen über die Gewalt in Rare M sprechen.
Gerne.
Weil ich kann dir so viel sagen, das, was du gesehen hast, müsste eigentlich der komplette Film gewesen sein. Er hat aber sehr, sehr komische Schnitte mittendrin, wie ich finde.
Ja, und genau diese Schnitte, da habe ich mir dann auch gedacht, fehlt da jetzt ein Teil von der Szene oder ist das absichtlich so abgecuttet im wahrsten Sinne? Weil ich glaube, es fängt ja, glaube ich, mit der ersten richtigen blutigen Szene, das ist ja, fängt das an mit dem Fleischermesser im Diner? Nee, das war sogar noch früher mit dem Getränkeautomaten, der die Cola-Dosen auf den Trainer geschossen hat.
Genau, wo dann der Trainer den Kopf dann offen hat.
Ja, genau, richtig. Und das war eigentlich auch nur sehr kurz eingeblendet. Und dann dachte ich mir dann, okay, haben sie da vielleicht noch irgendwas, vielleicht noch einen Zoom oder nochmal irgendwie sowas nochmal rausgeschnitten oder vielleicht irgendwie noch eine Reaktion, noch ein Todesröcheln von dem Coach oder so, das wäre ja auch noch möglich gewesen. Haben sie das vielleicht weggenommen, aber offensichtlich war das tatsächlich der ungeschnittene Film.
Genau, also es gibt das Gerücht, dass Stephen King den Film gedreht hatte und dem ein Publikum gestreamt und gezeigt hat. Unter anderem eben auch, war glaube ich George Romero mit im Publikum. Und also George Romero hat wohl gesagt, ihm wurde dabei schlecht. Und der musste 20 großzügige Schnitte ansetzen, um eben eine Freigabe zu bekommen für die Kinos. Leider sind diese Szenen, die gekürzt worden sind, nicht mehr auffindbar.
Oh, schade.
Also die sind komplett verschwunden, und deswegen gibt es auch so ganz, ganz komische Kamerafahrten, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt müsste man was sehen. Also ich erinnere mich da an eine Szene, wo man eine Hängematte sieht und dann geht man über den blutverschmitzten oder blutüberströmten Rasen weiter, und dann soll jetzt wohl eine Leiche gezeigt werden, aber die siehst du nie. Und ich kann mir vorstellen, das wird eine dieser Szenen sein.
Also ich habe von einer Szene gelesen, auch auf dem Baseballfeld. Einer der Jungs ist ja von der Dampfwalze platt gemacht worden. Und ursprünglich sollte die Szene, glaube ich, auch so gedreht werden, dass Stephen King sagte, die Walze sollte mehrere Male über ihn rüber walzen, weil es allerdings damit er wirklich wie so eine Briefmarke in den Rasen reingeplättet wird. Aber das hatte bei den Dreharbeiten nicht so ganz geklappt, weil der Dummy ist vorher explodiert. Und also das ganze Blut ist dann vorher schon rausgespritzt, und dann sagte dann Stephen King, ey, das finde ich ja viel besser, lass das mal so drin. Aber das musste er dann, glaube ich, auch komplett, oder musste er kürzen oder vielleicht sogar ganz und gar rausschneiden, weil das zu drastisch dargestellt wurde.
Aber jetzt auch mit diesen fehlenden Szenen, die ja für mich relativ offensichtlich sind, zumindest in manchen Bereichen. Wie schätzt du die Gewalt da ein in dem Film? Also ich meine, der war damals ab 18 freigegeben und hat jetzt, glaube ich, eine 16er Freigabe. Sagt dir das Ganze zu? Also findest du das in dieser Welt, in der Rare M spielt, durchaus okay? Oder ist dir das ein bisschen zu viel gewesen?
Nö, also das war noch im Rahmen, das war noch ganz okay. Also es hätte nicht mehr sein müssen. Das wäre dann unnötig gewesen, das wäre dann unnötige Effekthascherei gewesen, würde ich mal so behaupten. Aber so wie es dargestellt wurde, vollkommen in Ordnung. Hier und da so ein paar Blutspritzer, ja, sind unvermeidbar und hat das dann auch so ein bisschen als Horrorfilm noch untermalt. Es war in Ordnung. Es war wirklich in Ordnung.
Ja, also ich habe ja auch jedes Mal vergessen, dass er eben so rigoros vorgeht, weil du hattest ja auch gerade die Szene mit der Dampfwalze erwähnt. Ja, ja, wir haben die Szene nicht drin, wenn die vor- und zurückfährt und du siehst dann im Endeffekt noch das Resultat des Ganzen. Aber ich finde, alleine die Eier zu haben, und entschuldigt alle draußen den Ausdruck, aber alleine die Eier zu haben, zu sagen, nee, natürlich bringe ich jetzt Kinder um, indem Cola-Dosen auf die geschossen werden, oder dass eine Dampfwalze ein kleines Kind überfährt. Ja, wir reden ja da wirklich von 11-, 12-Jährigen.
Ja.
Alter Schwede.
Ja, das ist sowieso immer so ein ganz, ganz heikles Ding. Ne? So ein ganz heißes Eisen, wenn Kinder auf der Leinwand sterben.
Ja, also genau.
Und dass dann auch noch die Toten gezeigt werden. Also das ist schon sehr, sehr bitter. Das, ja, ich weiß nicht, ob du das heute immer noch so machen kannst als Filmemacher, als Regisseur oder auch, kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Andeuten ja, aber so die, ich sag mal, die ganze Leiche dahin zu legen, das geht nicht.
Das ist schon schwierig. Also ich denke jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du die Terrifier-Filme gesehen hast.
Nein, aber nein. Davon.
Also selbst, die haben ja gar keine Grenzen mehr. Und der dritte Teil, der wirklich jenseits von Gut und Böse ist, was seine Gewaltdarstellung angeht, schreckt davor zurück zu zeigen, wie ein Kind umgebracht wird. Also du siehst zwar das blutige Resultat des Ganzen, aber selbst der hat jetzt nicht den Mumm zu sagen, okay, ich zeige jetzt, wie jemand mit Axt auf ein Kind losgeht. Und Stephen King dachte sich wahrscheinlich in seinem, ich weiß gar nicht, ob er da schon mit dem Kokain langsam aufgehört hat und nur noch Bier getrunken hat. Also der war auch schwerer Alkoholiker noch zudem. Oder ob beides dann diese Mischung war noch 1986. Aber der hat, glaube ich, wirklich gesagt, fuck off, natürlich lasse ich eine Dampfwalze über mein Kind fahren. Gib, mach.
Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass er da noch ordentlich auf Stoff gewesen ist. Es gab ja auch immer wieder die Gerüchte, dass er ja nicht alleine den Film geführt hat, dass er nicht alleine Regie geführt hat, sondern dass George R. Romero auch da manche Szenen geleitet hat. In der Zeit war Stephen King dann in Therapiesitzungen, oder heißt es.
Ja, gut. Sagen wir es mal so, wundern würde es mich nicht. Weil wir haben ja jetzt schon ein paar Punkte rausgestellt, die uns gut gefallen haben. Also unter anderem eben dass das Ding flott zur Sache geht, dass da kein Leerlauf ist, dass eigentlich immer irgendwie was passiert.
Ja.
Aber man muss natürlich auch so ein bisschen die Schattenseiten beleuchten, die der Film auch hat. Gab's denn für dich so Szenen, Sequenzen oder generell Dinge, die dich an dem Film irgendwie gestört haben oder die dich rausgerissen haben?
Conny. Die frisch Verheiratete.
Oh, furchtbare Synchro.
Nicht nur das. Also natürlich durch die Synchro höchstwahrscheinlich, aber die hat mich echt die ganze Zeit genervt. Nur so, wirklich so am Jammern und so, oh, schrecklich. Aber nee, ich weiß, was du meinst. Nein, also was mich sonst so gestört hat, ist wahrscheinlich jetzt auch der deutschen Synchro geschuldet. Die Dialoge waren teilweise unglaublich schlecht. Also ja. Da habe ich mir auch nur gedacht, Leute, so hat damals keiner gesprochen, so hat nie einer gesprochen. So redest du nicht mal auf der Theaterbühne oder in irgendwelchen Serien. Also da habt ihr euch dann nicht ganz so viel Mühe gegeben, glaube ich. aber sonst, was genau meinst du?
Wie gesagt, ich finde vieles wirklich gut. Ich versuche so ein bisschen mich in die Gedanken reinzuversetzen, die eben wo die Negativstimmen herkommen. Ja. Und mich persönlich hat es nicht ganz so gestört, aber was mir jetzt eben bei der Sichtung aufgefallen ist, ich finde das Schauspiel und die Figurenzeichnung finde ich äußerst schwierig. weil der hat eben so viele Figuren, dass die eben maximal auf eine einzige Sache irgendwie reduziert werden. So, da gibt's ja diesen Bibelverkäufer.
Oh, ja.
Der ist ja einfach nur notgeiles Schwein. Also der hat auch gar keine andere Charaktereigenschaft. So, der nimmt ja dann die Hauptdarstellerin Brett als, ja, als sie mit ihm trampen und er nimmt sie mit, genau. Als ja. Anhalterin, ja, das Wort hätte ich auch nehmen können.
Alles gut. Alles gut.
Und du siehst ihn eben schon, wie er dann so ganz schmierig immer versucht, ihr Knie zu berühren.
Ja.
Und ist eben in dieser kompletten Szene ein Arschloch. Und das ändert sich auch nicht mehr. So, das ist der Charakter von dem. Dann hast du ja noch mit Pat Hingley, der auch in den ersten, hat er nicht auch bei Batman mitgespielt? War er nicht mal?
Ja, er war Commissioner Gordon.
Genau. Ja. Und wir haben ja mit ihm den Schauspieler, der kann es ja. Also er hat ja schon mal gezeigt, dass er es kann.
Ja.
Und hier hast du den einfach, also so seine einzige Aufgabe ist, du musst jetzt ein schmieriger Chef sein. Und das war's. So, mehr hat er nicht. Ja. Und selbst die Hauptdarsteller mit Emilio Estevez oder auch Laura Hengrington, das sind ja so farblose Charaktere. Die haben ja auch gar nichts. Also
nee, schade.
Ich brauche es. Ne? Genau. Genau, also ich brauche es nicht unbedingt, also gerade in so einem, und für mich ist es ein ganz klarer B-Movie, brauche ich nicht unbedingt eine Charaktertiefe, aber es ist schon irgendwie schade, dass ich nichts davon greifen kann und somit sind mir auch sehr, sehr viele Tode völligst egal, also den einen Tod fand ich ein bisschen schwierig von dem Vater, als der Vater zu seinem Jungen möchte, der das Benzin ins Auge bekommen hat und dann kurzerhand von dem LKW überfahren wird, aber sonst muss ich dir ganz ehrlich sagen, egal wer gestorben wäre, hätte ich gesagt, ja.
Ja. Ist halt weg, ne? Ist jetzt weg. Ja. Ja, die haben teilweise wirklich sehr, ja, wie soll ich das ausdrücken? Sehr hölzern gespielt, wie ich finde. Also quasi nur den Text aufgesagt. Es wirkte, also ich bin selber kein Profi in Sachen Schauspiel, muss man auch dazu sagen, aber es wirkte auf mich wirklich so ein bisschen wie so eine, ja, halbwegs eingespielte Laiendarstellertruppe. Also ich will die Leute jetzt wirklich nicht irgendwie beleidigen oder ich möchte jetzt auch niemandem da irgendwie zu nahe treten, aber es war einfach, ja, Text aufgesagt, guck ein bisschen hab einen Blick drauf, der Situation ein bisschen entspricht, aber dann war es das eigentlich auch schon. Das ist eigentlich ein bisschen ganz traurig. Genau. Du hättest aus den Schauspielern auch noch mehr rausholen können. Aber vielleicht hat Stephen King das einfach selber nicht gesehen, nicht gemerkt, weil eben, ne, wir wissen ja, der an seinem kolumbianischen Hochlandschnupfen gelitten hat. Ne?
Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er manche Dinge gar nicht gesehen hat. Und was ich eben sehr schade finde, also in seinen Büchern und selbst in vielen seiner Kurzgeschichten, dann haben die Figuren zumindest irgendwie was Greifbares oder ich kann verstehen, was sie machen. Also ich denke da zum Beispiel an den Film oder an eine Kurzgeschichte, da dreht eine riesige Wäschemangel durch und tötet Leute. Da werden dann Leute in diese Wäschemangel reingezogen und sowas. Und die Kurzgeschichte, selbst da habe ich Figuren, mit denen ich irgendwie mitfieber. Der Film selber, der ist natürlich, der ist, oh Gott. Da hat aber Stephen King nicht das Drehbuch zugeschrieben und auch keine Regie geführt. Mhm. Wobei The Mangler, der ist schon irgendwie lustig. Nein, doch, kann man sich mal angucken. Aber
alleine die Idee.
Ist super. Und dann hast du eben noch Robert England als Wäschereibetreiber, der dem alles egal ist. Und, und auf welche kreative Art und Weisen Leute in der Wäschemangel sterben können. Es ist wunderbar, wenn einer zu Tode gefalten wird und sowas. Wenn man auf Trash steht oder auf B- und C-Movies, ganz klare Empfehlung. Also er hat was.
Ich muss mir den gleich aufschreiben.
Ich schreibe ihn dir auf, ist super. Und hier hat er ja auch noch das Drehbuch geschrieben, wo ich mir denke, okay, also selbst in seiner Kurzgeschichte selber haben die Figuren, oder zumindest die Hauptfigur, so ein gewisses Innenleben, wo mir gesagt wird, wie er sich gerade fühlt, was er macht. Und hier, der muss doch so auf Koks gewesen sein, dass ihm das wirklich alles vollkommen egal war. Warum auch so eine große, also wieso mussten überhaupt so viele Menschen da sein, wo ich nicht mal mehr den Namen weiß? Und Ende überleben ja auch super viele.
Haben die überhaupt alle Namen gehabt? Haben die überhaupt
keine Ahnung.
Nee, siehst du. Nein, aber ich denke mal, das war einfach auch, ja, es ist ein Truckstop, es ist eine Raststätte. Da sammeln sich nun mal ganz viele Leute an, insbesondere jetzt Fernfahrer oder auch hier und da vielleicht mal so ein paar Touristen. die auf der Durchreise sind. Also das glaube ich, ich glaube, das hätte schon so ein bisschen, ich sag mal, sehr unrealistisch ausgesehen, wenn da nur, ich sag mal, zwei Lastwagenfahrer und zwei Touristen gewesen wären. Also du brauchst...
Ach, stimmt, die Lastwagenfahrer, du brauchst natürlich ja auch Lastwagen, die dastehen. Ne? Du hast vollkommen recht.
Ja. Ja, also du brauchst natürlich so ein bisschen Publikum. Ne? Weil der böse Goblin zum Beispiel, der fährt ja auch erst auf den Hof dann. Das war ja... Der wurde ja von dem farbigen LKW-Fahrer
genau.
auf den Hof gebracht und sagte, hier, tank mal voll. Und ist das, ich dachte, du bist in Texas. Nee, das war letzte Woche. Solche Sachen.
Nee, du hast vollkommen recht. Du musst ja auch irgendwie die LKWs dahin kriegen, klar.
Ja gut, also im Laufe des Films kommen sie ja von alleine an. Aber ich weiß schon, was du meinst. Also es waren teilweise echt zu viele Leute da, die gar nicht aufgefallen sind.
Genau, also... Ich meine, wir springen ja eh und jeder, der das hört, weiß, das ist ein Spoilercast. Am Ende zum Beispiel, da sind auch enorm viele noch, 8 oder 9 leben noch, wo ich mir denke, ja, aber ich kenne davon 3. So, das hätte auch gereicht, wenn nur diese 3 oder so überlebt hätten und du hättest die anderen 5 einfach rausgeschmissen, so aus dem kompletten Film. Dann wäre es ein bisschen runder gewesen und man hätte sich dann eventuell so ein bisschen mehr damit auseinandersetzen können, weil so muss ich sagen, mich persönlich, und das ist wirklich nur meine eigene Meinung, mich persönlich stört das nicht. Aber ich kann natürlich jeden verstehen, der sich den Film anschaut und sagt so, boah, also irgendwie, die reichen maximal zum Schlachtvieh und das war's dann auch.
Ja, genau. Ja, da hast du recht. Also es war eine sehr große Gruppe von Überlebenden. Im Grunde hätte das wirklich ausgereicht, so wie du sagst, wenn es 3 Überlebende gegeben hätte. Ganz klassisch natürlich Emilio Estevez, Laura Harrington und hier der Junge.
Ja.
Diki hieß er, glaube ich. Das hätte ausgereicht. Das frisch verheiratete Paar, Conny und Curtis zum Beispiel, die hätte man auch noch irgendwie den Trucks opfern können. Wäre dann auch, wie ich finde, recht ja makaber oder auch Stephen King typisch makaber gewesen.
Ja.
Gerade frisch verheiratet, bis der Tod euch scheidet. Ja, das kommt schneller als du denkst. Zack, weg einer von, oder zumindest einer von denen, egal welcher.
Ja, du sagst es natürlich. Der Gedanke kam mir noch gar nicht, aber das wäre richtig Stephen King-mäßig gewesen, tatsächlich. Also einfach einen der beiden aus dieser Gleichung rausnehmen. Vielleicht auch irgendwie so komplett nebenbei oder sowas. Stimmt, du hast vollkommen recht, das würde in dieses makabre Denken von ihm tatsächlich reinpassen. Schade, dass wir da die Möglichkeit nicht genutzt haben.
Ja, vielleicht hat er das als Idee gehabt, hat es aber doch dann irgendwie wieder rausgestrichen. Keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht, ob die Figuren auch in der Buchvorlage vorgekommen sind. Also jetzt das Paar.
Ich meine ja. Und zwar, da ist es eben so, das spielt ja nur an diesem Dixie Bright Truckstop. Und es kommen immer wieder Leute dahin, aber das wird auch nicht, das wird auch so in Rückblenden erzählt, dass dann der Ich-Erzähler dann erzählt, ja, es kam hier ein verheiratetes Paar an auf Flitterwochen und die sind jetzt auch hier gelandet. Und dann kam diese Person noch an und dann kam der Bibelverkäufer an und setzt schlussendlich ein, wenn die ganze, also die Geschichte beginnt damit, dass schlussendlich, ich glaube, der Bibelverkäufer wird überfahren und damit beginnt das, glaube ich, dass er schreiend im Graben liegt oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber du wirst reingeschmissen und dann bekommst du so durch Rückblenden des Ich-Erzählers nur gesagt, okay, so und so sind dann manche Dinge dann passiert. Ja. Können wir mal auf einen anderen Punkt, und du hattest es vorhin schon gesagt, du bist großer AC/DC-Fan.
Ja.
Jetzt haben wir hier natürlich, AC/DC hat die Musik des Films gemacht.
Genau. Mhm.
Deine Meinung dazu?
Hat mir gut gefallen. Hat mir wirklich gut gefallen. Ja, also es gibt eigentlich nur wenige Sachen von AC/DC, die ich eigentlich nicht mag. Es ist für mich einfach eine Band, die gefällt mir, ich sag mal, zu 98-99% durchgehend. Hm? Die haben einfach so einen Rhythmus, bei dem man mit muss. Und ja, besonders das Instrumentalstück DT, das finde ich richtig gut. Das hat richtig Kraft. Ist jetzt auch so eine Mid-Tempo-Nummer, gefällt mir wirklich klasse. Also
wo war das Stück? Das sagt mir gerade gar nichts.
Das ist so, also DT, ich habe mal auch geguckt, was das überhaupt bedeuten soll. Da gibt es auch mehrere Theorien drüber. Und eine, die mir besonders gut gefallen hat, war Deeks Theme. Also die Musik wird immer dann eingespielt, wenn der Junge zu sehen ist, der Blonde.
Ah, ja. Okay.
Ja, und da habe ich mir dann auch immer nur gedacht, was könnte DT bedeuten? Ich habe echt danach gegoogelt und es gab mehrere Fan-Theorien, was das heißen könnte. AC/DC hat angeblich auch gesagt, das soll irgendwie Delirium Tirensis oder sonst irgendwas sein. Oder wie heißt das? Moment. Delirium Tremens, genau. Das soll irgendwie dieses Zittern nach exzessivem Alkoholgenuss sein. Das hätte nicht gepasst. Death Town wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Das wäre auch nicht schlecht, weil das Lied wird das erste Mal eingespielt, als der Junge durch diese tote Straße fährt mit seinem Fahrrad.
Ja.
Und Deeks Theme, das passt einfach, weil das läuft halt fast immer, wenn er zu sehen ist.
Ja, jetzt habe ich auch das Bild davon vor Augen. Mir hat's auch gefallen. Ich bin auch, also bei weitem nicht so ein AC/DC-Fan wie du und kenne wahrscheinlich auch nur die bekannteren Songs, aber mag sehr, sehr gerne. Mhm. Ich muss leider Gottes zugeben, so diese Theme-Songs, die sie gemacht haben, die mag ich sehr gerne. Ich finde aber, wenn so die bekannten Stücke in den Film eingearbeitet werden, passt es selten. Also insbesondere die Szene mit der Brücke. Also am Anfang des Films sehen wir eben wie eine, wie heißen die denn, so eine Hängebrücke, wie die nach oben gezogen wird.
Diese
Bootsbrücken. Genau. Ja. Wo die nach oben gezogen wird. Und dann habe ich ja auch den Soundtrack von AC/DC darüber und ich fand das äußerst unpassend.
Ja, das war nicht so.
Also, das passte nicht. Und so, ich fand immer, wenn sie die bekannten Songs eingespielt haben, passte das nicht so wirklich auf die Thematik, unabhängig jetzt davon, wie gut oder wie gut ich die Songs finde. Aber es passte wenig zu der Szenerie, die mir da gezeigt worden ist. Und die Instrumentalstücke. Ja, bitte?
Da habe ich tatsächlich auch noch was rausgeschrieben, weil das fand ich nämlich ziemlich passend. Und zwar, du erinnerst dich an die Szene, als Curtis und Billy, als die selber auf eigene Faust nach draußen gehen und versuchen, den Prediger da irgendwie zu retten. Das haben sie ja vor. Und dann schleichen die sich ja an den LKWs vorbei, bewaffnen sich ja vorher. Und da hörst du im Hintergrund, "For those about to rock, we salute you." Und ich finde, das ist aus dem Grunde gar nicht mal so schlecht gewählt, weil diejenigen, also die beiden jetzt hier, Esteves und der andere, John Short. Genau. Die sind dabei, sozusagen die Show jetzt einmal zu rocken, also die packen was an. Und die anderen, die dann auch darauf warten, wir grüßen euch, wir sind hinter euch. Und so finde ich den Titel in der Szene gar nicht mal so schlecht gewählt. Aber
stark, darauf muss ich mal achten. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen vom Text her.
Ja. Oder auch als sie die ganzen LKWs volltanken, da wird ja auch erstmal Hell's Bells eingespielt. Passt auch so ein bisschen, ne? Die ganze dunkle Bedrohung, Star Wars lässt grüßen, der ganze große Konvoi der LKWs kommt an und es dämmert so ein bisschen. Das ist so eine Art Götterdämmerung auf acht Achsen, so in etwa.
Das
war auch schon gut gemacht.
Über den Song Hell's Bells müssen wir nicht sprechen. So, das wirkt, nee. Also der wirkt einfach immer. Und mit den Bildern ja schon. Aber also wie gesagt, so am Anfang mit der Hängebrücke und zwischendurch wird da, glaube ich, auch nochmal Who Made Who, glaube ich, eingespielt. Natürlich passt der Song, also passt das so rein textlich gesehen natürlich wie Arsch auf Eimer auf diesen Film. Aber ich kann auch da nur für mich sprechen tatsächlich. Ich finde so, manchmal hat mich die Musik etwas rausgehauen und hätte mir gewünscht, dass eventuell so ein paar Eigenkreationen noch gekommen wären. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob von denen eben auch dieser immer wieder kurze Einschub, wenn die LKWs gerade angreifen, dieses Dröhnen, ob das auch von denen gemacht worden ist, aber das fand ich immer sehr, sehr geil. Und davon hätte ich gerne noch mehr gehabt, so von diesen kurzen Dingern, von diesen kraftvollen Dingern, die sie dann da reingehauen haben.
Das weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Das muss dann auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen sein. Aber du hast schon recht, dieses Who Made Who, also der Text ist ja auch wirklich für den Soundtrack geschrieben, für den Film selber. Aber du hast schon recht, es haut in dem Sinne so ein bisschen auch wieder einen raus, weil die Melodie zu positiv ist. Also die ist nicht düster genug.
Genau.
Das ist so eine Cheer-Up, nochmal so ein Cheer-Up-Song. Und der Song ist toll, keine Frage. Aber er ist für die Stimmung des Filmes einfach zu fröhlich.
Und genau das meine ich, ne? Wie gesagt, gar nichts dagegen. Wenn ich den live auf der Bühne von denen hören würde, ich würde den total abfeiern. Geiler Song, ohne Frage. Aber eben, er passt nicht so ganz da rein. Und ich bin mir am Ende des Tages nicht so ganz sicher, ob er sich so einen Gefallen damit getan hat, AC/DC dann eben für die Musik zu überlassen. Auf der anderen Seite, vielleicht ist das auch noch der eine Punkt gewesen.
Er wollte sie ja unbedingt haben. Er hat ja gesagt, ich will unbedingt, dass AC/DC für den Film einen Soundtrack komponiert. Und er ist ja tatsächlich auch zu der Band hingegangen und hat Er hatte vor der Band, ich glaube, For Those About to Rock, We Salute You, hat er gesungen. Und die Brüder Angus und Malcolm Young, die waren sowas von amüsiert und haben gesagt, alles klar, Junge, wir machen's für dich, ist in Ordnung.
Geil, das ist cool. Ich würde noch gerne über eine Sache sprechen, und zwar generell die Effekte des Films.
Ja.
Ich hatte ja am Anfang gesagt, das Ding hat 9 Millionen gekostet, auf anderen Portalen findet man dann nochmal 10 Millionen. Aber für mich ist das Geld wirklich gut investiert, weil das, wenn es da mal, also erstmal generell wenn man dann eben Blut sieht, die ja bei weitem nicht so splatterig sind, wie es hätte sein sollen oder so, aber das sieht erstmal immer super aus, die ganze Make-up-Technik, aber eben auch, wenn dann später die LKWs den kompletten Truckstop auseinandernehmen, ey, ich finde das richtig stark, also
ja.
Später auch also warum auch immer der böse Boss, also der Charakter böser Boss, der hat ja dann auch Waffen unten im Keller, unter anderem eine Panzerfaust. Und auch da wieder, da komme ich wieder in so eine nostalgische Verklärung. Hier explodiert das Ding noch wirklich. Also die haben wirklich einen LKW oder zumindest eine Miniatur in die Luft gejagt und nicht irgendwie mit Greenscreen gearbeitet, mit irgendwelchen Effekten, sondern das ist einfach noch praktisch gemacht. Und ich finde, das siehst du, und man kann über den Film sagen, was man will, aber das gefällt mir wirklich gut, was sie da so effekttechnisch da noch so auf die Beine gestellt haben.
Ja, also ein richtig schönes Set sowieso aufgebaut. Ne? Also es war ja ein komplettes Set.
Genau, die haben den ja nachgebaut.
Ja, wurde auch für eine echte Raststätte von einigen LKW-Fahrern gehalten. Das fand ich auch sehr gut. Und dann wirklich zum Ende des Filmes hin haben sie im wahrsten Sinne des Wortes eine Abrissparty gefeiert. Und das war sehr, sehr gut. Das passte auch. Ja.
Ja, und auch wie viele LKWs dann ja schlussendlich ja auch im Laufe des Films dann mal kaputt gehen und alles Mögliche. Also er hat sich da schon Mühe gegeben, und ich hätte ihm zumindest gewünscht, dass er bei plus minus null rauskommt. Das wäre schon sehr, sehr nett gewesen in meinen Augen.
Ja, es wäre fair gewesen, das stimmt schon. Aber er hat ja, was sagtest du, wie viel hat er eingespielt? Irgendwie nur 7 Millionen?
7,4 Millionen weltweit, ja, also das war gar nichts. Ja.
Also dann doch ein Flop. Ja, kann er sich dann auch mal leisten, aber es hat ihm nicht geschadet. Es hat dem Film auf lange Sicht auch nicht geschadet. Und allen anderen glaube ich auch nicht unbedingt. Gut, viele sind jetzt vielleicht nicht so die Stars geworden. Gut, kannst du aber mit so einem Film auch nicht werden. Ganz ehrlich.
Nee. Und ich weiß nicht, was es gebracht hat. Also ich weiß eben, dass King dann 1987, also ein Jahr nach Rare M, nachdem er den gedreht hatte und ihn ja für furchtbar gefunden hat, hat er sich auch tatsächlich in den Entzug begeben. Und vielleicht kann man sich einreden, dass eben diese ganze Erfahrung an Rare M dazu geführt hat, dass er sagte, okay, Drogen sind doch nicht so geil.
Ja, aber andererseits, wenn er komplett clean gewesen wäre oder wenn er wirklich bei klarem Verstand gewesen wäre, die ganze Zeit über, meinst du, Rare M wäre das geworden, was es geworden ist, oder hätte er sich wirklich streng an seine eigene Vorlage gehalten?
Und das ist jetzt so ein bisschen das Ding. Und ich merke auch schon, wir kommen so ein bisschen so ins Ende hinein. Funktioniert das Ganze heute noch oder wie bewertet man das heute? Ich persönlich finde, den Wahnsinn, den dieser Film auf die Leinwand bringt, der ist einmalig. Also ich glaube, er musste genauso zugekokst sein, um das abzuliefern, was er dort abliefert. Also es sind so Kleinigkeiten. Es gibt ja auch die Szene, wo Stephen King selber mitspielt, wo er am Geldautomaten steht und der Geldautomat einfach zu ihm sagt, du bist ein Arschloch. Diese ganz, das ist so dumm. Also es ist wirklich, und Stephen King ist auch überhaupt gar kein guter Schauspieler. Er ist, glaube ich, dreimal zu sehen und es ist wirklich dreimal nicht schön. Aber
ja.
dieses Irre dabei. Und auch einfach zu sagen, nee, weißt du was, ich zieh das jetzt durch. Natürlich beschießt ein Getränkeautomat kleine Kinder. Natürlich werden Leute von einem Föhn umgebracht. Ein elektrisches Messer, was jetzt eben die Frau angreift. Ja sicher, gib, mach ich, na klar.
Ja.
Und du merkst eben auch, dieser Film, das ist auch noch so ein kleiner Kritikpunkt, er verfolgt auch keine innere Logik. Weil nicht alle elektronischen Geräte drehen so durch, wie sie es könnten.
Nee, eben.
So der Herd beispielsweise hätte ja auch einfach explodieren können. So, das wäre ja alles möglich gewesen oder sowas.
Natürlich.
Aber es ist irgendwie egal. Ich muss diese Prämisse schlucken. Und ich glaube, wenn ich diese Prämisse schlucken kann und irgendwo mit so einem Quatsch auch Spaß haben kann und mich drauf einlasse, am besten mit Freunden, mit Bier, so ein kleines Happening da draus machen, finde ich, kannst du bis heute deine Freude damit haben. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, es musste genau dieser Wahnsinn sein, dass es funktioniert, weil, ich weiß nicht, ob du es wusstest, es gibt noch ein Remake davon.
Habe ich gelesen, aber gesehen habe ich den tatsächlich nicht.
Genau, und das ist ein Fernsehfilm, Trucks Out of Control, und der hält sich, der hat ein paar neue Sachen, auch ein paar neue Ideen da drin, aber der ist alles in allem sehr viel ernster. Also da fehlt so dieser ironische Unterton, es fehlt dieser absolute Wahnsinn da drin, dieses, du sitzt vorm Fernseher und denkst dir, echt jetzt, das macht ihr, das ist jetzt euer Ding? Und das funktioniert gar nicht. Also es ist wirklich ein furchtbarer Film. Es ist alles in allem, ist ja wirklich scheiße.
Oh.
Und ich glaube tatsächlich, ja, dieser Wahnsinn musste sein. Und vielleicht musste Stephen King genau so zugekokst sein, damit dieses Produkt rauskommt und zumindest mir und wahrscheinlich auch einer relativ großen Fan-Community. Also ich glaube, so mittlerweile kann man sich darauf einigen, dass es ein guter Trash-Film ist. Ich glaube schon.
Ja.
Ich glaube, es musste ganz genau so sein, weil sonst wäre er, glaube ich, komplett in der Belanglosigkeit verschwunden.
Gut, wie geht's dir da? Ja. Ich kann das eigentlich auch genau so unterschreiben. Also, ja, doch. Es musste dieser Wahnsinn einfach so komplett durchgezogen werden. Doch, da hast du vollkommen recht. Ja. Ja, wenn du jetzt auch sagst, dass das 97er Remake da überhaupt nichts mit dem Original Rear End zu tun hat, dann kann ich das, ja doch. Ja,
also es gibt wieder Lastwagen natürlich. Es gibt natürlich wieder Lastwagen. Aber das ist irgendwie alles. Es gibt eine nette Idee, da ist so ein kleines Spielzeugauto, was einen tot fährt. Das ist ganz witzig, aber nee, wow. So alles in allem, der taugt gar nichts. Das ist.
Okay. Nein, also dann muss wirklich dieser überzeichnete, dieser comichafte Trash, der muss dann einfach auch schon da zu sehen sein. Ich werde den Film auch weiter empfehlen, also jetzt sowieso noch weiter, also keine Ahnung, wie viele von meinen Freunden oder Bekannten den Film gesehen haben, aber den werde ich den immer wieder mal versuchen unterzujubeln. Schau dir den mal an, wenn du kannst, mach es, es soll dein Schaden nicht sein.
Ganz ehrlich, der Film verdient mehr Aufmerksamkeit und auf so eine gewisse Art und Weise finde ich schon, dass dieser Film in dieses Format doch eigentlich besser reinpasst, als ich anfangs dachte. Nicht aus dem Grund, weil ich glaube, dass es ein moderner Klassiker wird. Aber gerade heutzutage, wo du mit viel Trash zugemüllt wirst, aber eben diesem schlechten Trash, diesem Asylum, alles, genau, was du da an Billigproduktion siehst oder so.
Ja, dieser bewusste Quatsch, ne?
Genau, mit dem man einfach gar keinen Spaß hat, die einfach wirklich nur schlecht sind. Und hier, man kann den schlecht finden. Und wenn mir jemand sagt, ey, ich finde den Film scheiße, würde ich ihm niemals sagen, nein, du verstehst das nicht, weil der Subtext hinter, das ist vollkommener Quatsch. Wenn es dir nicht gefällt, wenn dir die Thematik nicht gefällt, wenn du darauf nicht eingestellt bist oder so, dann darfst du den Film wirklich schlecht finden. Aber ich kann mir fast vorstellen, gerade in der heutigen Zeit, er hat viel praktische Effekte. Er wollte ein großer Film sein und ist grandios gescheitert. Er macht aber weiterhin Spaß, hat mit auf seinen knackigen 90 Minuten keine Sekunde Langeweile mit drin. Und das fehlt mir einfach heute. Du kriegst halt scheiße aufgeblasen auf 2,5 bis 3 Stunden und du denkst dir, mein Gott, nee, es macht nicht mal Spaß, das zu gucken.
Ja.
Und ich finde, es ist auf jeden Fall wert, dass man Rare M nochmal neu kennenlernt, nochmal neuen lieben lernt.
Ich schließe mich da vollkommen an und mir kommt gerade so ein Gedanke. Also ich bin ein riesiger Fan von Quentin Tarantino. Ich liebe seine Filme.
Ja.
Und ich hatte jetzt gerade mal so ganz kurz diesen Geistesblitz, wenn er diesen Film als Remake rausbringen würde. Das darf man jetzt eigentlich gar nicht so großartig denken. Aber dann hättest du deine 2,5 Stunden und du hättest, ich glaube, mindestens 1 Stunde und 15 bis 20 Minuten nur irgendwelche Dialoge, die komplett absurd sind. Und in der restlichen Zeit vielleicht Kill Bill-mäßig übertriebene Splatter-Effekte. Und das würde dem Film und auch der ganzen Story nicht ganz gerecht werden. Also ging mir jetzt gerade nur so durch den Kopf.
Ja, wie gesagt, du hast vollkommen recht. Dieses knackig kurze, dieser Mut zum Wahnsinn. Ich glaube, für mich als Fazit ist einfach, wer generell an sowas Interesse hat, kann an diesem Film Spaß haben.
Ja.
Wer jetzt aber natürlich eher auf Figurenzeichnung steht oder sonst was, das ist alles kompletter Murks, das Schauspiel ist Murks. Aber mich unterhält er einfach. Und das ist einfach so ein Film, Ich lege den gerne ein, wenn ich sage, ich möchte jetzt eine kurzfristige Zerstreuung haben. Ich habe jetzt 90 Minuten Zeit, ach, ich weiß nicht, was ich gucken soll, ach, gucke ich mir jetzt irgendwas Schweres, weißt du was, leg ihn rein. Ja. Du verpasst nichts, wenn du kurz deine Getränke holst. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Aber ich finde einfach, auf seine kurze Laufzeit macht er mir persönlich unglaublich viel Spaß. Und deswegen ist es tatsächlich einer meiner absolut liebsten Guilty Pleasures, die ich habe. Und es ist tatsächlich so, einmal im Jahr liegt der eigentlich immer im Player. Und jedes Mal denke ich mir, musst du dich jetzt schämen, dass du so eine Freude daran hast? Und dann denke ich mir, fickt euch alle, nein. Ich liebe das Ganze. Ich liebe diesen Wahnsinn hier. Gib mir mehr davon.
Ja, eben. Warum sollte man sich auch für irgendwelche Filme schämen? Also das ist doch, das ist sowieso Quatsch.
Ganz genau.
Finde ich auch. Also ich habe es ja anfangs auch gesagt, ich bin ein großer Fan der Schläferz-Reihe. So, und die sind ja auch, die Filme sind ja teilweise bewusst scheiße gemacht worden, ne? Stichwort ja. Asylum. Aber manche Filme sind auch durch ihre Machart, durch ihre Geschichte, durch ihre Darstellung einfach unfreiwillig komisch und schlecht.
Genau.
Aber gerade das macht diesen Charme einfach aus. Ne? Du weißt, du hast da irgendeinen Film, der wirklich kurzfristig gesehen vielleicht Murks ist. Aber wenn du dich einfach mal damit befassen willst und einfach sagst, ja komm, okay, es ist jetzt kein Meisterwerk, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, den zu gucken, dann hat er doch seinen Zweck erfüllt. Und ich finde, das ist doch das Wichtigste überhaupt für einen Film. Ne? Völlig egal, ob das jetzt irgendeine Geschichte oder ob der jetzt eine Story hat, die dich über Jahre hinweg noch nachhaltig prägt oder so, oder einfach nur mal jetzt für den Abend oder für den Tag einmal komplett unterhält.
Ganz genau. Ja. Stimme ich dir zu 100% zu. Und wenn du nichts mehr auf dem Zettel hast, oder hast du noch irgendwas, was du loswerden wolltest?
Nö, eigentlich nicht. Also ich hätte jetzt noch ein bisschen was, ich hatte mir so ein paar Notizen noch zu den Figuren gemacht, aber ich glaube, das passt dann auch nicht mehr so rein, weil dann würden wir schon ein bisschen mehr in die Charaktere hineingehen und das, dann könnte man den Film dumm und dämlich diskutieren und das möchte ich dann doch nicht. Das war einfach jetzt so richtig gut, das war ein schönes Popcorn-Kino und toll. Also den Film müssen wir nicht weiter zerflattern. Also.
Dann freut es mich auf jeden Fall, dass du meinem Aufruf gefolgt bist und mit mir über diesen Film gesprochen hast. Und es freut mich noch mehr, dass ich in dir jemanden gefunden habe, der eben eine ähnliche Begeisterung für diesen Film an den Tag legen kann wie ich. Wie gesagt, von meiner Seite aus ganz, ganz viel Liebe für diesen Film.
Absolut richtig.
Bedanke mich für deine Zeit. Bedanke mich bei allen ZuhörerInnen fürs Zuhören. Lasst uns gerne ein Like da, wenn ihr wollt. Empfehlt uns und ganz ehrlich, wirft einen Blick auf Rare M. Mir bleibt nur zu sagen, ich freue mich aufs nächste Mal. Meine letzten Worte gebühren selbstverständlich meinem Gast Marcel. Und ich hoffe, wir hören uns auf jeden Fall nochmal wieder. Bis dato bleibt mir nur zu sagen, allen einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.
Dem schließe ich mich natürlich auch an. Ich sage auch nochmal herzlichen Dank für die Einladung, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ja, lasst auf jeden Fall ein Like hier, ne? Müsst ihr. Erzählt es weiter, wem auch immer. Und wenn ihr könnt, hört auch mal bei Schelle links, Schelle rechts und den Rückspulhelden rein. Und wenn mal wieder was kommt von der Abteilung Verpeilung. Und damit habe ich auch alles gesagt. Meine Werbesendung ist jetzt auch vorbei. Dankeschön.